Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, ich sitze hier heute mit Herrn Professor Joachim Jankowski vom Institut für molekulare Herz-Kreislauf-Forschung. Guten Tag, ich grüße Sie recht herzlich.
Ja, hallo Herr Panschetta.
Wir beginnen ja immer eigentlich obligatorisch mit der ersten Frage, warum sind Sie Mediziner geworden? Bei Ihnen passt das halb. Sie sind in der medizinischen Fakultät beschäftigt als Forscher, aber sind Chemiker. Wollen Sie uns ein bisschen erzählen, wie das geschah?
Sehr gerne. Also meine Faszination für Chemie und später auch für die Biochemie ist entstanden eigentlich schon in der Schulzeit. Schon in der Schulzeit fand ich in der Mittelstufe, glaube ich, fand ich Chemie schon immer ganz total interessant. Und habe dann auch entsprechend in der Schulzeit einen Chemieleistungskurs gewählt und habe dann irgendwann beschlossen, Chemie zu studieren. Habe dann Chemie studiert, bin dann zum Max-Planck-Institut nach Dortmund gegangen und habe da erst einmal Kontakt zu Biochemie erhalten und habe mich da schon damals um Nierenerkrankungen gekümmert. Und im Rahmen dessen habe ich dann angefangen, auch mich in Biochemie zu habilitieren. Und so ist seit nunmehr, muss gar nicht, 30 Jahren die Faszination für die Biochemie entstanden.
Sie sind ja dann, haben später an der Charité gearbeitet. Können Sie uns einen kleinen Überblick darüber geben, wie man es hinbekommt, aus dem beschaulichen Berlin ins moderne Aachen zu kommen?
Ja, die Entscheidung ist eigentlich gekommen durch wissenschaftlichen Aspekte. Ich habe mich an der Charité mit der Frage beschäftigt oder mit der Idee beschäftigt, einen Sonderforschungsbereich ins Leben zu rufen. Wie gesagt, wir beschäftigen uns wissenschaftlich seit x Jahren mit Nierenerkrankungen und daraus resultierende Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die Idee war, einen Sonderforschungsbereich zu kreieren, weil es dadurch möglich ist, viele Gruppen zusammenzuführen, die an einem einzelnen Thema arbeiten, gut finanziell ausgestattet sind durch die Forschungsgemeinschaft. Und diese Sonderforschungsbereiche werden dann auch entsprechend gut beraten durch die DFG und auch durch die externen Gutachter. Und auf der Suche nach einem geeigneten Standort bin ich dann unter anderem auf Aachen aufmerksam geworden, weil es hier in Aachen seinerzeit einen kardiovaskulären Schwerpunkt gab. Und ich kannte einige der Protagonisten, namentlich Herrn Nico Marx und den Herrn Professor Jürgen Flöge, gut von gemeinsamen Arbeiten. Und so habe ich mich entschlossen, diesen Sonderforschungsbereich in Aachen zu platzieren. Bin dann von der Charité nach Aachen gekommen.
Ist die Perspektive des Chemikers auf den Forschungsgegenstand zwangsläufig eine andere als die des Mediziners?
Ja, also wir Chemiker oder Biochemiker sehen ja alles molekular. Das heißt, wir sehen eigentlich immer die kleinen Moleküle, die kleinen Substanzen im Organismus, die zu pathologischen Prozessen führen. Und ich glaube, der Mediziner sieht das erst aus Patientensicht, der sieht den Patienten, der Patient ist erkrankt an einer Erkrankung und für diese Erkrankung muss es eine Ursache geben. Aber ich glaube, der molekulare Blick, den haben eher Chemiker oder Biochemiker einfach aufgrund ihrer Ausbildung. Also wir sehen es eher molekular zentriert als patientzentriert. Aber ich glaube, die Kombination, das machen wir ja zum Beispiel auch in dem Sonderforschungsbereich, diese Kombination zwischen Vorklinikern und Klinikern auf eine Erkrankung, ich glaube, das ist ein sehr, sehr hoher Mehrwert und erzeugt ja auch die positiven Evaluationen unseres Sonderforschungsbereichs, dass das schon ja irgendwie ein besonderer Ansatz ist, dass da unterschiedliche Disziplinen an einer Erkrankung arbeiten.
Ich frage nur, weil es ja diesen Forschungsschwerpunkt in der Fakultät gibt, Organ Crosstalk, und so alt ist der ja auch noch nicht und man kann sich ja auch die Frage stellen, ob zum Beispiel das Denken in Organklassen und in Fachärzten, die unterschiedlichen Organen zugeordnet sind, vielleicht auch einen bestimmten Blick auf das Thema Erkrankung prägt und ein Chemiker, der sich primär für molekulare Prozesse interessiert, da spielt das weniger die Rolle, ob es jetzt in der Niere oder im Herzen stattfindet, sondern vielleicht ist man da prädestiniert, auf die Zusammenhänge zwischen den Organklassen noch genauer zu schauen.
Also der Schwerpunkt oder das Cluster Organinteraktion ist ja herausgekommen, unter anderem aus dem kardiovaskulären Entwicklungsschwerpunkt. Und den gibt es nun seit nunmehr circa 5-6 Jahren. Und es gibt in diesem Cluster Organinteraktion ja insgesamt zwei Sonderforschungsbereiche. Einer ist der angesprochene Herz-Nieren-SFB und der zweite ist der Leber-Darm-SFB, der von Herrn Oliver Papst geleitet wird. Und wir sind in beiden SFBs eingebunden, einmal als Sprecher, einmal als Teilprojektpartner. Wir verwenden die Methoden zur Identifizierung von den Molekülen in beiden Sonderforschungsbereichen, und zwar zur Identifizierung, wie dieser sogenannte Organ-Crosstalk eigentlich stattfindet. Wir Menschen telefonieren ja in der Regel, wenn wir nicht Podcasts machen, miteinander, um miteinander zu interagieren. Und ich habe in Vorträgen und Vorlesungen verwende ich immer ein Bild, auf dem ganz viele Telefone sind. 100 Telefone, alte Telefone in einer Müllkammer. Und wir versuchen herauszufinden, welche Telefone denn notwendig sind, dass zwei Organe mit interagieren. Also wir als Mensch kennen die Telefonnummer, das kennt das Organ nicht. Die Telefonnummer des Organs ist der Mediator, die Substanz. Und die Substanzen, wie Organe interagieren, die kennen wir nicht. Zum großen Teil sind die unbekannt. Zum Beispiel gibt es keine verlässliche Kalkulation, wie viel Substanzen das menschliche Plasma enthält und wie sich die Zusammensetzung des menschlichen Plasma zum Beispiel bei der chronischen Niereninsuffizienz verhält. Man geht davon aus, dass es zwischen 100.000 bis 1 Million Substanzen gibt, die im Plasma, insbesondere bei chronischen niereninsuffizienten Patienten, vorkommen. Wir kennen einen sehr, sehr kleinen Teil von diesen Substanzen, aber jede Substanz wird ihre Aufgabe haben, um diesen Organinteraktionen zu bewerkstelligen. Und unser Interesse ist, diese Mediatoren zu finden. Und unser Interesse ist nicht herauszufinden, welcher Mediator primär ursächlich für eine Erkrankung ist, sondern herauszufinden, wie diese Interaktion überhaupt stattfindet.
Auf molekularer Ebene.
Ne? Genau.
Und wenn Sie dann so ein Molekül finden, ich stelle mir das ein bisschen anspruchsvoll vor, herauszufinden, welche Funktion es denn hat, also weil das ist ja ein Riesenknäuel an Telefonkabeln, um in Ihrem Bild zu bleiben, genau, den man dann entwirren muss, und manchmal wird man wahrscheinlich am Anfang erstmal gar keine befriedigende Erklärung, oder?
Um ein Beispiel mal zu nennen, was wir jüngst gemacht haben, das haben wir auch jüngst patentiert, ist, wir haben eine Substanz gefunden, die in den Prozess der Verkalkung eingebunden ist. Wie Sie wissen, sind Verkalkungen ja ein großes Problem in der Gesamtbevölkerung, in der älteren Bevölkerung, in der Bevölkerung mit einer Niereninsuffizienz. Und die Frage, die sich immer stellt, ist, warum verkalken eigentlich Patienten? Diese Frage ist im Ansatz beantwortet, aber wir kennen bis zum heutigen Tage nicht die einzelnen Mediatoren, die diese Verkalkung induzieren oder gar stoppen. Wir haben auf Literaturarbeiten festgestellt, dass Verkalkung auch mit Stress verbunden ist. Also wenn man vermehrt Stress ausgesetzt ist, verkalken die Gefäße schneller. Das heißt, es gibt offensichtlich eine hormonelle Funktion, die dazu führt, dass bei Stress Substanzen ausgeschüttet werden, die die Verkalkung stoppen oder aktivieren. Und wir haben dann uns Nebennieren genommen, haben die Nebennieren extrahiert, die Substanzen der Nebennieren extrahiert und die durch Bio-Assays gescreent nach Effekten auf der Verkalkung. Und das haben wir dann ein paar Mal gemacht. Das hat nicht so lange gedauert. Nach 5 Jahren waren wir schon fertig und hatten dann eine Substanz, die die Verkalkung stoppt. Diese Substanz untersuchen wir jetzt im Detail, wie hoch sie bei den Patienten konzentriert ist, unter welchen Bedingungen sie herunterreguliert ist und so weiter.
Das ist ja schon mehr als Grundlagenforschung, weil es im Prinzip schon von der Intention her schon in Richtung tatsächlich Intervention geht. Also man stellt sich schon die Frage, wie entwickelt man mal ein Medikament oder so, ne? Oder? Ist das richtig beobachtet?
Genau, also wir haben dieses Peptid jetzt gefunden. Ist relativ groß, sind jetzt dabei, es in kleineren Teilen zu synthetisieren, stabil zu machen. Und wir sind mit einer Firma in Frankreich dabei, dieses Peptid anschließend auch zu vermarkten. Also wir haben das Patent jetzt gefeilt, wir wissen die aktiven Seiten und ja, versuchen jetzt herauszufinden, wie man dieses Medikament mit einer Pharmafirma in die erste Phase der klinischen Studien bringen kann.
Wenn Sie jetzt jemandem sagen müssten, wie würden Sie Ihre Forschungsschwerpunkte grob umreißen? Vielleicht gibt es 3 oder 4 Dinge, wo Sie sagen, dafür interessiere ich mich im Speziellen, oder ist es sehr breit aufgestellt?
Also was wir primär machen oder was ich primär mache hier im Institut ist, wir isolieren Mediatoren, Substanzen aus unterschiedlichen Gewebeflüssigkeiten, Geweben, Organen, versuchen sie aufzureinigen, testen die Wirkung mithilfe von Zellkulturversuchen, Tierversuchen und auch im Rahmen von klinischen Studien. Und ein großer Teil ist dann, diese Substanz, die wir dann isoliert haben, zu identifizieren. Also welche molekulare Struktur steckt eigentlich dahinter? Und das ist ein Hauptteil unserer Arbeiten. Ja, ich sag mal, dafür stehen wir auch, dass wir Substanzen identifizieren können, unterschiedlichster Art, seien es jetzt kleinere Moleküle, größere Moleküle. Und wenn wir die Substanz dann identifiziert haben, versuchen wir, die Substanzen zu synthetisieren oder lassen sie synthetisieren, um sie zu charakterisieren.
Ich kenne das bei vielen Stoffen, dass man das mit einem Gaschromatographen macht. Wie macht man das denn auf molekularer Ebene?
Also ein Gaschromatograph macht es auch auf molekularer Ebene. Okay. Wie der Name schon sagt, arbeitet der mit Gas und dem Plasma. Das Plasma ist ja bekanntermaßen eine Flüssigkeit und man kann durchaus Bestandteile des Plasmas in die Gasphase bringen. Okay. Also kleinere, stabile Moleküle, die kann man in die Gasphase bringen. Wir machen das auch mit dem GCMS. Einige Substanzen identifizieren viele Biomoleküle wie Eiweiße, das kennt man aus der Küche. Also ein Ei als Quelle des Eiweißes in die Gasphase zu bringen, das funktioniert. Es riecht etwas intensiv, weil wir am Ende des Tages nur Abbauprodukte oder CO2 und CO produzieren. Also das funktioniert nicht. Und es gibt aber massenspektrometrische Methoden seit nunmehr 20 Jahren, mit denen es möglich ist, auch Substanzen in der flüssigen Phase oder in der festen Phase zu identifizieren. Also es ist eine Weiterentwicklung von dem sogenannten GCMS.
Und Sie selber, wie oft stehen Sie denn noch im Labor? Oder kommt das eigentlich mittlerweile ganz selten noch vor?
Diese Frage möchte ich, glaube ich, eher gar nicht beantworten. Tatsächlich sehr, sehr selten. Weil mit zunehmender Zeit in der Karriereentwicklung oder der beruflichen Tätigkeit ändert sich der Fokus halt. Also weg vom Labor hin eher zu administrativen Dingen und einen großen Anteil nehmen wir natürlich auch die Kreierung von neuen Projekten, wo wir dann Geld dafür brauchen. Das Projekt muss kreiert werden, wir brauchen dann Gelder, um das zu umzusetzen. Wir brauchen Doktoranden und Postdocs, die das dann durchführen. Aber am Ende des Tages, ich sag mal, die Arbeit vor Ort wird dann von Doktoranden und den Postdocs gemacht. Was ich, wenn ich ehrlich bin, bedauere. Weil ursprünglich fand ich das immer ganz toll oder finde es immer noch ganz toll, so Laborarbeit zu machen, aber gut.
Hätten Sie sich das mal so vorgestellt, dass das sozusagen die Arbeit des Forschers darin besteht?
Wenn ich ehrlich bin, nein, eigentlich nicht. Also meine Begeisterung für Chemie und Biochemie war halt, dass man mit den Molekülen tatsächlich arbeiten kann, die sich anschauen kann, die Substanzen sich identifizieren kann und ähnliches. Am Ende des Tages ist es jetzt, ja, es ist ein sehr kreativer Prozess, weil insbesondere neue Projekte sich zu überlegen, die dann umzusetzen, wie zum Beispiel das mit dem Calcium-Inhibitor, was ich angesprochen habe, das ist, finde ich, sehr, sehr interessant und extrem kreativ. Schöner wäre es natürlich, wenn man das Projekt dann in die Realität auch selber umsetzen kann und das dann nicht abgeben muss und am Ende des Tages dann die fertige Doktorarbeit oder Habilitation über dieses Thema bekommt und den Prozess dazwischen immer nur begleitet.
Das ist gewissermaßen eine Notwendigkeit akademischer Arbeitsteilung, ne, wenn man
genau.
So haben möchte. Ja. Wenn Sie ein bisschen in die Zukunft gucken, gibt es denn noch Themen, wo Sie sagen, ich habe mir jetzt die nächsten 15, 20, ich weiß nicht wie viele Jahre vorgestellt, es gibt noch die und die Fragen, denen würde ich mich gerne widmen, das habe ich in der Vergangenheit vielleicht nicht genug getan, oder kann man das gar nicht forecasten, was da noch an Erkenntnisgewinn kommt?
Na, ich glaube, das Thema werde ich weiter untersuchen. Was ich mir halt wünsche, ist, nachdem wir so die molekularen Prozesse zum großen Teil oder zu viele molekulare Prozesse aufklären konnten oder einen Beitrag dazu leisten konnten, was mich immer treibt, ist, das Ganze auch in die Anwendung zu bringen. Also wir sind dabei, Dialysemethoden, bestimmte Substanzen aus dem Plasma von den Patienten abzutrennen, in die Anwendung zu bringen. Das machen wir mit Medizinprodukteherstellern. Und es soll natürlich nicht da stehen bleiben, wie bei diesem Kalzifizierungsinhibitor, dass man am Ende des Tages die Substanz hat und die aber nicht in die Anwendung bringt. Also wir versuchen jetzt ein Medikament daraus zu entwickeln, mit allen Hürden, die es dazu gibt, um diese Substanz in die Anwendung zu bringen. Und das ist das, ja, was wir über die nächsten Jahre wahrscheinlich machen werden.
Wenn ich jetzt bei Ihnen im Institut mitarbeiten möchte, muss ich auch Chemiker sein? Kann ich Mediziner sein? Bin ich Biologe, Biochemiker? Was bin ich dann?
Also wir haben unterschiedliche Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Disziplinen. Primär, muss ich gestehen, sind es Biotechnologen und Biochemiker. Wir haben aber auch viele Mediziner, die dann von den Biochemikern und den Biotechnologen und von den beiden primär angeleitet werden. Und wir haben auch viele Mediziner, die die Begeisterung, die viele von uns so teilen für die Wissenschaft, aufnehmen und sich dann entsprechend habilitieren. Also wir haben Habilitanten aus der Medizin, die dann in diese Richtung gehen, weil sie es einfach faszinierend finden, molekulare Prozesse aufzuführen, jenseits der klinischen Tätigkeit.
Braucht es diese Interdisziplinarität, Biochemie, Medizin, Biologie, ist die mittlerweile unumgänglich, um auf dieser Ebene tatsächlich Forschung noch weitertreiben zu können?
Ich glaube, der Erfolg hier unserer Fakultät zeigt ja, dass es unumgänglich ist. Ich glaube, die Entwicklung der Fakultät der letzten grob 10 Jahren zeigt ja, dass diese Interaktion zwischen Grundlagenwissenschaftler und Klinikern sehr, sehr gut ist im Sinne von Output und Erkenntnisgewinn. Und ich glaube, Das ist sicherlich etwas, Sie hatten angesprochen, die Charité, das ist etwas, was im kleineren Haus deutlich besser realisierbar ist als im großen Haus. Je größer die Kliniken sind und je größer überhaupt das Klinikum ist, desto begrenzter sind eigentlich die Möglichkeiten zur Interaktion. Und hier in Aachen, das ist halt ein überschaubares Klinikum, dadurch sind aber die Interaktionen sehr, sehr stark. Gutes Beispiel ist ja immer, wenn man morgens hier ins Haus hineingeht, geht man ins Büro und hat die wichtigsten Gespräche schon mal auf dem Gang zwischen oder auf dem Gang zwischen dem Eingang und dem eigenen Bürotür erledigt, um Sachen zu klären. Also ich habe das heute Morgen zum Beispiel auf der Fahrradtour auch hierhin gemacht. Ich habe mich mit jemandem unterhalten über ein Projekt, während wir gemeinsam unabhängig voneinander eigentlich zum Klinikum gefahren sind. Und das ist etwas, das sieht man in großen Städten. Sieht man das einfach, man trifft sich gar nicht auf dem Fahrradweg, um das zu besprechen. Das ist sicherlich ein Spezifikum von Aachen.
Hm. Wo Licht ist, ist ja auch immer ein bisschen Schatten. Ich kann mir vorstellen, so eine Karriere als Forschender geht ja auch immer mit der einen oder anderen Periode einher, wo es mal nicht so gut läuft. Was frustet einen und wie gehen Sie dann damit um?
Ich glaube, das Frustrierende ist, wenn man Projekte sich überlegt hat und entsprechend natürlich auch Vorarbeit und Doktorarbeit hat, die man als Vorarbeiten hat, wenn diese Projekte dann am Ende des Tages nicht oder nur unter Schwierigkeiten gefördert werden kann. Also die Forschung in Deutschland oder in vielen westlichen Ländern wird ja über Drittmittel finanziert. Und da gibt es halt einen Wettbewerb um die vorhandenen Mittel. Man stellt Anträge, muss Vorarbeiten einreichen, um die Anträge zu untermauern. Und wenn man ein Projekt hat, von dem man wirklich sehr, sehr überzeugt ist, dass das ein sehr, sehr vielversprechende Methodik ist, da eine Finanzierung hinzubekommen. Das ist häufig sehr frustrierend. Und das habe ich auch oft mit der DFG und dem BMBF schon besprochen. Und auch die Perioden der Förderung sind meist relativ kurz. Also die liegen zwischen, je nach Förderungsinstrument, zwischen 3 und 6 Jahren. Mein Sonderforschungsbereich ist länger, da gehen bis zu 12 Jahre. Das ist sicherlich auch der richtige Ansatz, weil Forschung ist nicht innerhalb von 3 Jahren zu erledigen. Und das ist sicherlich etwas, wo man mit umgehen muss.
Gibt es da bei diesen Förderungsbewilligungen auch gewisse Moden, also Themen, wo man sagt, die stehen gerade absolut im Fokus der gesamten wissenschaftlichen Community und werden wahrscheinlich schneller gefördert? Und umgekehrt gibt es auch Themen, die einfach ein stiefmütterliches Dasein führen, wo man sagt, könnte super interessant sein, wird aber auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht gefördert werden?
Ja, ich glaube, das ist unterschiedlich, je nachdem, welche Förderinstrument man adressiert. Also es gibt sicherlich Förderinstitutionen, die eher politisch ausgerichtet sind. Es gibt Förderinstitutionen, die es nicht sind. Also sehr oder im Ansatz, sage ich mal, in Anführungsstrichen politisch ausgerichtet sind sicherlich die Förderung des BMBFs. Da gibt es Tendenzen, was man primär fördern möchte oder nicht fördern möchte. Genomforschung ist lange Zeit gefördert, schon Proteomforschung ist lange Zeit gefördert und so weiter. Im Moment halt Forschung, die ja sehr wichtig ist im Rahmen der Energiewende. Bei der DFG ist es halt nicht so. Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist es halt so, dass die Förderung eigentlich immer primär auf qualitativen Ideen oder Maßstäben beruhen. Wie innovativ ist die Idee, wie gut sind die Vorarbeiten und Ähnliches. Und da gibt es diese Tendenz eigentlich nicht.
Okay. Ich würde es persönlich so machen, dass ich dann bei Forschungsvorhaben, die nicht angenommen werden, vielleicht mir so eine Art Pool anlege mit Themen, wo ich denke, irgendwann wärmst du die nochmal auf oder die bearbeitest du für dich nochmal, vielleicht kurz vorm Rentenalter oder wenn es dann, wenn man dann darf. Haben Sie so einen Pool von Themen, wo Sie sagen, die werde ich nochmal beackern?
Nein, also die Themen, für die wir keine direkte finanzielle Förderung haben, werden finanziert über die Mittel, die die Hochschule uns bereitstellt. Also wir haben über die Hochschule natürlich sogenannte Personalstellen und auch Verbrauchsmittel, die die Hochschule uns bereitstellt, die nicht primär themenbezogen sind. Und darüber kann man dann die entsprechenden Projekte durchaus realisieren. Das Problem ist halt, dass der Umfang dieser Mittel um 1 oder 2 Zehnerpotenz niedriger sind, als wenn sie gefördert werden. Und entsprechend langsam gehen dann die Projekte voran. Und wenn man weitere Vorarbeiten hat, dann kann man auch wieder mit dem Gedanken spielen, eine entsprechende Förderung zu generieren. Es ist nicht so, dass wenn der Antrag ist abgelehnt, das Thema ist tot. Es ist eher so, der Antrag oder das Projekt ist abgelehnt worden und wir machen das dann im etwas kleineren Maßstab mit in Anführungsstrichen Bordmittel, führen wir die Projekte dann schon durch.
Okay, aber der genetische Code heißt schon Innovation oder Schrumpfen, ne?
Genau.
Was würden Sie denn jungen Menschen raten, die sich jetzt vielleicht auch gerade im Blick auf eine Karriere in ihrem Fachbereich, in ihrem Institut, in ihrer Disziplin, die sich dafür interessieren, wie sollten die sich idealerweise aufstellen? Also nur den Neigungen nachgehen oder gibt es etwas, was man tun kann, um sich optimale Voraussetzungen zu sichern?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, Interesse zu haben und ich sage mal etwas platt, das zu lieben, was man tatsächlich tut. Meine Frau behauptet immer, ich hätte mein Hobby zum Beruf gemacht. Also es gibt die Grenze zwischen Beruf und Freizeit eigentlich nicht. Und das kann man sicherlich nur machen, wenn man das wirklich, ja in Anführungsstrichen, liebt oder davon überzeugt ist, dass das gut ist, was man macht. Und der Weg in der Wissenschaft ist steinig, ohne Zweifel. Das ist vom Beginn des Studiums bis zum Ende des beruflichen Tätigkeit an der Hochschule steinig. Auf unterschiedlichen Ebenen, Drittmitteleinwerbung, Prüfungen und so weiter. Wenn man aber davon überzeugt ist, dass das, was, oder wenn man das, was man macht, wirklich mit Begeisterung macht, glaube ich, wird man erfolgreich und kann dann auch besser mit den Problemen umgehen, die es dann immer wieder mal gibt. Ich glaube, man sollte nicht eine Karriere starten mit dem Ziel, ich möchte mal Professor werden. Ich glaube, dass, und habe das in der Vergangenheit auch sehr, sehr häufig gesehen, das sind häufig Ansätze, die scheitern. Wenn man begeistert ist für Wissenschaft und für eine wissenschaftliche Tätigkeit und das mit auch mit großer Begeisterung und Können und Wissen verbindet. Ich glaube, dann bin ich davon überzeugt, dass das erfolgreich ist. Aber nur so einen Karriereplan zu machen, ich mache eine Habilitation, werde dann Professor und dann wird alles gut. Ich glaube, dass der Ansatz funktioniert nicht. Also man sollte das machen, wie auch eigentlich alles im Leben, das einem Spaß macht. Und das automatisch wird dann auch gut, davon bin ich überzeugt.
Gab es bei Ihnen mal so einen All-in-Moment, wo Sie klar für sich gesehen haben, ich muss das jetzt alles auf eine Karte setzen und dann mich in der akademischen Welt heimisch machen? Oder hätten Sie auch zwischendurch immer wieder mit anderen Möglichkeiten der Karriereplanung geliebäugelt?
Ich habe eigentlich die Karriere gar nicht so richtig geplant. Ich habe das tatsächlich so gemacht. Ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und das offensichtlich nicht so schlecht. Ich bin eigentlich gefragt worden, sowohl von mehreren Firmen, ob ich bei Ihnen anfangen wollte, als auch von meinem damaligen Mentor, ob ich mich habilitieren wollte und habe dann irgendwann entschieden, was ich dann als nächsten Schritt mache. Aber ich habe nie geplant im Voraus für die nächsten 10 Jahre, was ich eigentlich mache. Mhm. Ich finde immer, das Hier und Jetzt ist wichtiger als das, was in der Zukunft kommt. Und ja.
Klingt gut. Wir haben eine Schlussfrage, die ist immer relativ identisch. Was würden Sie denn sich selber sagen, wenn Sie nochmal mit sich als jungem Mann reden würden, der kurz vor Beginn seiner akademischen Laufbahn steht? Würden Sie alles nochmal genauso machen oder würden Sie entscheidende Dinge verändern?
Ich glaube, also am Anfang der Karriere am Anfang der Tätigkeit an der Hochschule wurde man nervöser, wenn einige Dinge, die man sich vorgenommen hat, nicht geklappt haben. Also ich weiß, die ersten Anträge, die ich geschrieben habe beispielsweise, und die wurden abgelehnt, das fand ich immer, das war ein Desaster. Gleiches galt für Publikationen. Wenn ich eine Publikation geschrieben habe, damals immer ja selbst über Jahre hinweg, und diese Publikation ist dann nicht so schnell angenommen worden, wie ich mir erwünscht habe, und habe das mit Kollegen verglichen, die dann schon mehr Publikationen hatten in der gleichen Zeit. Das führte schon ab und zu Frustration. Habe gedacht, woran liegt das eigentlich? Mittlerweile sehe ich das als, ja, es ist am Ende des Tages ein Spiel. Man muss halt so aktiv sein, dass man genügend Output generiert. Und diese Erkenntnis, ich glaube, die muss man lernen. Und das hatte ich am Anfang nicht. Das hat mich am Anfang eher frustriert. Mittlerweile bin ich der Meinung, wenn etwas nicht angenommen wird, muss es woanders wieder hingeschickt werden. Und beim zweiten, dritten Mal Einreichung, wenn das Manuskript gut ist oder wenn die Antrag gut ist, wird es dann auch gefördert. Diese Distanz, die hatte ich am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit nicht.
Super. Vielen Dank, Herr Rosa-Jankowski, fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Breitschneider. Und Ihnen fürs Zuhören.